Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Medientag.
Hallo, ich bin Tim, heute sehr gut zu erkennen an der roten Schnupfnase. Mich hat eine Erkältung schwer im Griff und deshalb bin ich froh, dass ich heute gleich doppelte Unterstützung habe. Betreutes Senden sozusagen. Unsere Kakadu-Filmexpertin Anna Wollner ist da und unser Computerspiele-Experte Thomas Feibel. Hallo ihr beiden.
Gute Hallo. Besserung.
Ja, danke. Thomas, du hast einen alten Bekannten im Schlepptau. Ich wette, da kommt jeder drauf, wenn du den in ein paar Worten beschreibst.
Also er spricht Italienisch, macht aber keine Pizza. Ja, er hat einen Schnauzer, ist aber kein Hund. Er hat eine Latzhose, ist aber kein Gärtner. So, das muss reichen.
Ja, habt ihr's? Ein großer Computerspieleheld, kann ich an dieser Stelle noch sagen, obwohl er eigentlich ziemlich klein ist. Später gibt es die Auflösung. Ja, und unsere Kakadulese-Crew, die ist heute auch am Start. Zu ihr gehört Jaron. Er stellt euch das Buch Mulgeta vor.
Also es geht um einen Mann, der hat sein ganzes Leben lang am liebsten Fußball gespielt. Und mit 20 hatte er dann einen schweren Autounfall und dann war er blind.
Wie er es trotzdem schafft, weiter auf dem Fußballplatz Bälle zu kicken, das hört ihr heute in der Sendung. Wir starten aber erst einmal mit Miguel und seiner Urgroßmutter Coco. So heißt auch der neue Animationsfilm, der ab Donnerstag im Kino läuft. Coco, lebendiger als das Leben. Kakadu-Filmexpertin Anna Wollner, die hat sich den Film für euch schon angesehen. Sag mal, wer ist denn dieser Miguel?
Er ist der Spross einer Schuhmacherfamilie und träumt davon, Musiker zu werden, wie sein großes Vorbild Ernesto de la Cruz.
Der Talentwettbewerb zum Dia de Muertos. Du willst wieder ein Held sein? Dann melde dich an.
Meine Familie würde ausrasten.
Gut, wenn du zu viel Angst hast, ja dann. Viel Spaß beim Schuhmachen. Komm, was hat de la Cruz immer gesagt?
Nutze den Augenblick.
Zeig mir, was du drauf hast, Muchacho.
Miguel! Abuelita!
Ja, da kommt die Großmutter und haut ihm mit dem Schuh von hinten eins drüber. Die ist nämlich ziemlich sauer auf ihn, denn Musik ist in seiner Familie verboten. Verboten, weil seine Ur-Urgroßmutter mit einem Musiker verheiratet war und der hat sie sitzen lassen.
Und dann hört er dann auf die Oma der Miguel oder setzt er sich da irgendwie über das Verbot hinweg?
Das tut er und durch einen dummen Unfall landet er im Land der Toten, eben da, wo alle verstorbenen Ahnen leben. Er lernt seine tote Familie kennen und begibt sich gemeinsam mit dem Skelett Hector auf die Suche nach seinem Ur-Urgroßvater.
Denn Musik ist meine Sprache und die Welt, meine Familie.
Alles in Ordnung, Nino. Du bist das. Du bist dieser Junge, der aus dem Land der Lebenden gekommen ist.
Sie haben von mir gehört?
Du bist doch das einzige Gesprächsthema. Was führt dich zu mir?
Das ist ganz einfach zu beantworten. Nur mit seiner Hilfe kann er das Land der Toten wieder verlassen. Und ganz wichtig, im Land der Toten sind eben alle Skelette. Und Miguel, der fällt echt auf, weil er ja noch ein richtiger Mensch mit Haut und Haaren ist.
Und du bist begeistert von dem Film. Das hast du mir vor der Sendung schon verraten. Was gefällt dir denn an dem so gut?
Das Aussehen vom Land der Toten, dieser Detailreichtum, die Liebe, die da drin steckt. Und dann natürlich der Humor durch die Skelette. Denn allein dadurch hat der Film so einen Slapstick. Wenn zum Beispiel Hector die Kinnlade runterfällt, also Hector ist ein Skelett, dann fällt dem Skelett wirklich das halbe Kinn runter.
Also der Knochen fällt weg.
Der Knochen fällt weg und landet auf dem Boden. Und natürlich gibt es in diesem Film auch Musik. Es wird sehr, sehr viel gesungen.
Denk stets an mich, wenn ich weggehe, sei nicht bang. Denk stets an mich und der Gitarre traurig klang. Sag, dass ich nur so sein kann bei dir allabendlich, bis in meinem Arm du wieder liegst. Denk stets an mich.
Ich glaube, wir haben an dieser Stelle gerade beide eine Gänsehaut und ganz ehrlich, in diesem Moment, als Miguel mit seiner Urgroßmutter Coco singt, da musste ich wirklich mit den Tränen kämpfen im Kino. Denn Coco erzählt eine sehr emotionale Geschichte über Familie, über Erinnerungen und die mexikanische Tradition des Días de los Muertos. Und das ist weniger gruselig, als es wirklich klingt. Und genau das macht den Film so toll.
Also es geht um große Gefühle. Und der Film, der kommt ja aus den Pixar-Studios in San Francisco. Und die durftest du besuchen und hast für den Kakadu dort rausgefunden, wie Coco am Computer entstanden ist. Und natürlich auch andere Animationsfilme, wie die gemacht werden. Davon wirst du uns gleich berichten. Vorher hören wir uns aber einen weiteren Song aus Coco an. Und der heißt Un Poco Loco. Uiuiui. Und Poco Loco, ein Song aus dem neuen Pixar-Film Coco, lebendiger als das Leben. Die Geschichte von Miguel ist das und seiner Urgroßmutter. Kakadu-Filmexpertin Anna Wollmner hat uns gerade den Film schon vorgestellt. Du durftest dir ja auch ansehen, wie er gemacht wurde. Also dafür bist du extra nach San Francisco gedüst in den USA und hast die Pixar-Studios besucht. Dort sind auch Filme wie Findet Dory, Findet Nemo, Cars und Alles steht Kopf entstanden. Und alle diese Filme, die beginnen ja mit diesem Geräusch hier. Ja, dazu sieht man dann eine Schreibtischlampe, die sich verdreht. Luxor Junior heißt sie, glaube ich. Eine Art Maskottchen des Filmstudios. Anna, hast du versucht, mit der Lampe ein Interview zu führen?
Ich habe es versucht, aber sie war recht einsilbig, genau wie der Toy Story Ball. Die beiden stehen nämlich überlebensgroß vorm Hauptgebäude und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bei Pixar so aufgeregt wie lange nicht mehr vor Interviews, weil das ja wirklich einfach ein Ort ist, an dem Träume entstehen und ein paar meiner Lieblingsfilme entstanden sind.
Nimm uns doch mal mit, wie sieht es da aus bei diesem Filmstudios?
Also du kommst da durch ein Tor. Also die Reise beginnt eigentlich in San Francisco, da fährt man über die Oakland Bay Bridge und landet dann irgendwann in Emeryville. Das ist so ein kleines Dörfchen vor San Francisco und da muss man eben durch ein Tor fahren, das verdächtig aussieht wie bei Monster Universität. Und dann stehen da Luxu Junior und der Ball vorm Steve Jobs Building, so heißt das Hauptgebäude. Und die haben da drin zum Beispiel ein eigenes Kino, wo es Sterne am Himmel gibt, die auch leuchten, bevor der Film losgeht. Es gibt sogar dann für mich zum Beispiel einen Fanshop, wo man ganz viel Sachen kaufen kann und eine Vitrine mit den ganzen Filmpreisen. Also da steht ein Oscar neben dem anderen und in jeder Ecke steht irgendeine Figur aus irgendeinem Pixar-Film. Egal, ob das jetzt Woody oder Buzz Lightyear aus Toy Story sind oder das Einhorn aus Alles steht Kopf. Ich dachte kurz wirklich, ich bin im Paradies gelandet.
Und du warst da ja nicht nur zu Besuch. Da gibt es ja auch Leute, also mit denen du sprechen konntest und mit denen du dich unterhalten hast und eben mit Leuten, die da arbeiten und die Filme machen. Zum Beispiel Tanja Krampfert, die kommt ursprünglich aus Deutschland, hast du erzählt. Was ist denn ihre Aufgabe bei Pixar?
Tanja modelt Charaktere, also baut am Computer in die Figuren ein Skelett, damit die Animatoren sie bewegen können. Und das heißt in der Fachsprache modeln und riggen.
Man muss sich das so vorstellen, unsere Animatoren hier sind wie die Puppenspieler und ich schnitze quasi eine Marionette. Ich modelliere die wie aus Ton, nur am Computer und dann tue ich ein Skelett reinbauen und das wäre quasi, also das Skelett, ja, und das für den Puppenspieler.
Im Falle von Coco, lebendiger als das Leben, wird es jetzt richtig kompliziert, denn der Film, der spielt ja am mexikanischen Nationalfeiertag Dias de los Muertos im Land der Toten und viele der Hauptfiguren sind wirklich Skelette, also Tanja hat quasi die Skelette von Skeletten gebaut.
Und wie fängt man dann sowas an? Wie hat sie das gemacht?
Mit Nachhilfeunterricht von echten Medizinern.
Also es sind Cartoon-Figuren, aber wir haben realen Research an realen Skeletten gemacht. Also wir hatten tatsächlich auch Skelette dann hier und haben genau abgemessen und wie sieht es aus und haben das halt dann einfach in unsere Sprache übersetzt, in unsere Designsprache visuell übersetzt.
Das klingt kompliziert und es ist auch kompliziert und dauert ganz schön lange. 3 bis 4 Jahre dauert so ein Pixar-Film, bis er fertig ist, von der ersten Idee bis zum fertigen Film. Und Tanjas Arbeit ist ja nur ein ganz kleines Puzzlestück vom ganzen Film. Vorher muss das Story-Team die Geschichte entwickeln. Nach Tanjas Arbeit startet dann die Animation, dass sich die Figuren auch bewegen. Es wird gerendert, die Effekte kommen dazu und dann irgendwann ist der Film fertig. Und dass der sehenswert ist, ist bei Pixar ja wirklich fast immer der Fall.
Und davon könnt ihr euch jetzt auch wieder bei Coco, lebendiger als das Leben überzeugen. Ab Donnerstag läuft der Film im Kino und Kakadu-Filmexpertin Anna Wollner sagt, es lohnt sich, den mal anzugucken. Und diese Empfehlung haben wir an dieser Stelle weitergegeben, hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bin ein Mensch.
Und jetzt geht es hier am Kakadu Medientag um Supermenschen, die sich von nichts davon abbringen lassen, ihrer Leidenschaft zu folgen, also das zu machen, was ihnen am allerwichtigsten ist. Die Kakadu Lesecrew hat Bücher rausgesucht, die die Geschichten solcher Menschen erzählen. Sie brennen für ihren Sport, auch wenn sie dafür hart kämpfen müssen. Als erstes stellt euch Selma das Buch Der Schwan, das Leben der Anna Pawlowa vor.
Es geht um das Mädchen Anna, die vor knapp über 150 Jahre mit ihrer Mutter zusammen in Russland lebte.
Anna Pawlowa wird 1881 in Russland geboren, steht in dem Buch. Das Land wird vom Zaren regiert und viele Menschen leben in bitterer Armut.
Und Anna hatte eigentlich das Leben, als armes Mädchen zu leben.
Doch eines Tages lädt die Mutter ihre Tochter zu einem besonderen Erlebnis ein. Ein Pferdeschlitten hält vor dem Haus. Sie steigen ein und fahren zum Theater.
Sie gucken sich ein Ballettstück an und dann ändert sich was in Annas Leben. Sie möchte nur noch tanzen.
Anna dreht Pirouetten beim Putzen, schreitet mit erhobenen Armen durch die Wohnung und stellt sich hoch auf die Zehenspitzen, wenn sie die Wäsche aufhängt. Und schon bald bewirbt sie sich an einer Ballettschule.
Und das erste Mal ist sie aber zu jung und wird nicht angenommen und muss 2 Jahre warten.
Doch dann darf Anna endlich an eine Ballettschule gehen. Ein Glückstreffer, oder?
Ja, aber als sie angenommen wird, lachen sie andere Kinder aus. Sie ist zu dünn und hat zu dünne Beine und zugewölbte Füße. Deswegen nennen sie die anderen Mädchen Besenstiel.
Balletttänzer sind zu dieser Zeit sportlich und akrobatisch. Anna dagegen ist sehr zierlich gebaut. Aber sie lässt sich nicht irritieren. Sie erfindet ihren eigenen Tanzstil und hat damit Erfolg. Anna wird berühmt und reist um die Welt.
Sie ist eine Königin, ein Geist, eine Schneeflocke und wieder und immer wieder und am allerbesten der Schwan.
Der Schwan wird zu Annas erfolgreichster Rolle. Und bis heute verrät das Buch, versuchen Ballerinas, diese Schwanenfigur so zu tanzen, wie einst die große russische Anna Pavlova. Zart, unglaublich gelenkig und trotzdem voller Energie.
Ich bewerte das Buch mit 6 Kakadus.
Volle Punktzahl.
In dem Buch wird so schön erzählt, dass sie so einen großen Traum hat und egal was kommt, nichts hält sie auf.
Hast du schon mal an einem Fußball gerochen? Riecht er nach Plastik, nach Leder oder nach frischem Rasen?
Nach Gummi.
Wie schmeckt er? Wie klingt er? Mit diesen Fragen beginnt das Buch Mulgeta. Und Testleser Jaron hat sie erstmal ganz praktisch beantwortet.
So klingt ein Fußball.
Doch warum stellt ein Buch über Fußball so ungewöhnliche Fußballfragen?
Also es geht um einen Mann namens Mulgeta, der hat sein ganzes Leben lang am liebsten Fußball gespielt. Und mit 20 hatte er dann einen schweren Autounfall und dann war er blind.
Der 20-jährige Mulgeta aus Eritrea, der schon lange mit seiner Familie in Deutschland lebt, will aber weiter Fußball spielen. Er muss lernen, sich als Blinder auf dem Spielfeld zu bewegen.
Im Ball sind da Rasseln drin. Deswegen wissen die immer, wo der Ball ist.
Nicht mehr die Augen führen Mulgeta über das Fußballfeld. Er kickt nach Gehör. Doch woher weiß Mulgeta, in welche Richtung er passen muss?
Die rufen sich gegenseitig etwas zu, damit sie nicht gegeneinander laufen. Aber der Torwart muss natürlich sehen können.
Das Buch erzählt viel über den Alltag blinder Menschen und verrät, Tasten, Schmecken, Riechen und Hören, das sind die wichtigen Orientierungsmöglichkeiten, auch für Mulgeta, der auch in Wirklichkeit Fußballer in der deutschen Nationalmannschaft für Blinde ist. Und trotzdem, sagt Jaron, klingt alles ein bisschen zu einfach. Man erfährt wenig über die Schwierigkeiten, mit denen der erfolgreiche Fußballer zu kämpfen hat. Und damit bleibt die Hauptperson dem Leser des Buches ein wenig fremd. Und die volle Punktzahl, 6 Kakadus, gibt es deshalb nicht.
4. 4,5.
Mulgeta, ein Tag im Leben eines blinden Fußballspielers von Patricia Thoma. Das Buch ist beim Jacobi und Stewart Verlag erschienen. Unsere Kakadu-Lesecrew findet das nur so mittelgut. Richtig begeistert war sie von Der Schwan, das Leben der Anna Pavlova von Laurel Snyder aus dem Nord-Süd-Verlag. Und diese Infos, die haben wir euch natürlich auch nochmal aufgeschrieben. Wo? Auf unserer Internetseite www.kakadu.de.
Shiny, die Lichterfee, kriegt bald...
Wir wünschen der Shiny jetzt noch einen guten Flug, denn wir düsen jetzt mit einem alten Freund durch besondere Welten. Er trägt eine blaue Latzhose, eine rote Kappe auf dem Kopf und ist Klempner von Beruf, um nicht zu sagen der berühmteste Klempner der Videospielewelt, Super Mario. Und er meldet sich zurück mit einem neuen Spiel für die Switch und das heißt
Super Mario Odyssey!
Und unser Computerspiele-Experte hier beim Kakadu, der Thomas Feibel, der hat sich das Spiel schon mal angesehen, es ausprobiert. Das heißt, er zockt gerade auch kräftig im Kakadu-Studio. Thomas, es gibt ja nun schon so viele Super Mario-Spiele. Kann da überhaupt noch was Neues passieren oder ist das im Prinzip immer das gleiche Spiel?
Du hast schon recht. Also muss ich das schon fragen, ob dir überhaupt noch was Neues einfällt nach so vielen Jahren. Und Super Mario Odyssey fängt auch echt so an wie immer. Also es gibt den bösen Bowser und der entführt Prinzessin Peach und dann fliegt Mario hinterher, um sie zu retten mit einem Raumschiff, das Odyssey heißt und muss Münzen sammeln und Monde, denn die Rakete, die fliegt nur mit Münzen. Soweit so bekannt, aber nach diesem doch sehr bekannten Anfang kommt dann überraschenderweise ein unglaublich verrücktes, abwechslungsreiches und für mich auch das beste Spiel des Jahres.
Wow, was macht das denn so abwechslungsreich?
Super Mario Odyssey ist auf den ersten Blick eigentlich ganz vertraut. Also es liegt auch an der Musik und an dem Humor und doch völlig anders. Und es hat vor allem was mit der Steuerung oder der Spielmechanik zu tun. Bis jetzt war es bei Mario immer so, der kann ja eigentlich nichts außer Rennen und Hopsen. Da gibt es Pilze und dann gibt es Abgründe und da muss er irgendwie drüber springen. Und jetzt hat er aber irgendwie in dem Spiel so einen magischen Zylinderhut und der hat sich mit seiner roten Mütze verbunden. Und jetzt kann er sie durch die Gegend werfen und die fliegt dann wie so ein Bumerang durch die Gegend. Das hört sich etwa so an.
Okay, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das klingt jetzt trotzdem nicht nach "Halte mich fest, ist das spannend".
Ja, aber das liegt daran, dass es noch eine wirklich geniale Idee gibt, denn mit der Mütze kann man nicht nur Sachen zerdeppern, man kann nicht nur seine Gegner ausschalten, man kann sie, Achtung, übernehmen. Das wird Kapern genannt. Das heißt also, wenn ich meine Mütze auf ein anderes Wesen werfe, dann werde ich zu diesem Wesen und ich bekomme auch seine Fähigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel eine Mütze auf so einen Frosch werfe, dann werde ich zu einem Mario-Frosch und dann kann ich unglaublich hoch springen und Dinge machen, die ich vorher nicht konnte. Ich konnte auch auf Kettenhunde oder auf fliegende Bomben, aber alles geschenkt. Das Wahnsinnigste ist, irgendwo in dem Spiel liegt so ein Dinosaurier im Gras, so ein richtiger Dinosaurier und der schläft, jedenfalls so lange, bis Mario vor ihm steht und dann guckt er den an, jetzt kannst du weglaufen oder aber seine Mütze auf den Dinosaurier werfen und dann wirst du zum Mariosaurer und stampfst wie in diesem berühmten Dinosaurierfilm durch die Gegend und mähst alles nieder, was sich dir vorher in den Weg gestellt hat und das ist wirklich verdammt faszinierend.
Am Ende eines Levels, also eines Abschnitts eines Computerspiels, da, was man so schaffen muss, da gibt es ja immer einen besonders fiesen Gegner, den Endgegner. Sind die bei Super Mario auch so schwierig und so böse und schwer zu schlagen?
Ja, natürlich wie immer, aber auch hier, du kannst sie mit ihren eigenen Waffen schlagen, weil auch hier kannst du sie kapern. Es gibt zum Beispiel so eine Art Inka-Steinkopf, der mit zwei Steinhänden versucht, irgendwie Mario zu schnappen oder zu zermalmen oder irgendwas. Und du kannst aber, wenn du den richtigen Zeitpunkt findest, kannst du die Mütze praktisch auf die Hand schleudern und sie dann der Inka-Fratze einfach selber so boing auf die Nase hauen.
Ist denn noch etwas neu?
Ja, die Grafik ist anders. Also während sonst immer das so typisch normal, Wunderwelten, Dianen, keine Ahnung, irgendwelche Rohre, bist du jetzt auch in der richtigen Welt. Also es gibt Eiswelten, es gibt Wüstenwelten, das kennen wir ja schon, aber plötzlich bist du in der Großstadt, wo Taxis rumfahren, wo richtige Menschen rumlaufen. Also da haben sich die Macher auch davon verabschiedet, dass es immer gleich aussehen muss und sind einfach viel offener und viel, viel verrückter geworden.
Du bist schwer begeistert. Ich bekomme schon mit, wie viel kostet das Spiel und wie viele Kakadus gibst du? Also ein Kakadu ist ja sehr schlecht und 6 sind super.
Genau, Mario Odyssey ist für die Switch erschienen, kostet ungefähr 50 Euro und ich gebe 6 Kakadus in meine Mütze.
Also volle Punktzahl für das neue Super Mario Spiel von unserem Kakadu Computerspiele-Experten Thomas Feibel. An dieser Stelle Game Over, aber nur für heute, denn morgen ist Kakadu Musiktag und wir lernen einen König kennen, für den Musik nur Krach ist. Ich bin gespannt, ob wir ihn da vom Gegenteil überzeugen können. Bis dahin sollte seine königliche Hoheit aber lieber nicht die Sendung hören, die jetzt kommt, das Magazin Tonart mit ganz viel Musik, unter anderem von einer Roboterband. Ich bin Tim und morgen wieder drin.